kann ich sie anlängen, die Haare, oder du musst sicher super gut können tanzen, oder du kannst sicher sehr gut springen. Also all diese Sachen kommen aus einem rassistischen Gedankengut, sind aber gut gemeint und sind aber eben trotzdem ein anderes Machen. Und Rassismus passiert immer dann, wenn ein sogenanntes Othering, also ein anderes Machen, passiert.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, wie Rassismus kann entstehen, wie die Art von Diskriminierung kann aussehen und was man dagegen kann machen. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Letztes Jahr haben die Medien berichtet, dass in der Schweiz so viele rassistische Vorfälle gemeldet worden sind wie noch nie. Zum ersten Mal betreffen die meisten Meldungen nicht Vorfälle am Arbeitsplatz, sondern Vorfälle an Schulen. Die Anzahl Meldungen steigt von Jahr zu Jahr. Um mehr über Rassismus zu erfahren, bin ich für diese Podcast-Folge nach Lausanne gereist und sitze heute gegenüber von der Anja Glover. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, danke fürs Vorbeikommen.
Du bist Soziologin, Autorin, Dozentin, Podcasterin, Speakerin und Moderatorin. Als Rassismus-Expertin begleitest du Unternehmen, Schulen, Organisationen und Privatpersonen auf ihrem Weg Richtung Antirassismus. Im Dezember hast du gerade ein Buch rausgegeben über Rassismus in der Schweiz mit dem Titel «Was ich dir nicht sage». Was hat dich dazu bewogen, das Buch zu schreiben?
Also eigentlich das, was im Titel steht, nämlich, dass ich bei meiner Arbeit ganz viele Sachen nicht aussprechen kann, die direkt mit Rassismus und der Reproduktion von Rassismus zu tun haben. Und darum wollte ich die Sachen mal zu Blatt bringen und auch teilen. Und aber auch etwas ganz Persönliches, nämlich, dass die Arbeit auch sehr belastend war und mich krank gemacht hat. Und mit dem Aufschreiben und Benennen konnte ich wirklich den Schmerz auch ein bisschen gehen.
Aber so einfach war es ja nicht. Du hast Verlag gesucht, keine gefunden, die es haben wollen. Publizieren. Willst du schnell erzählen, wie das abgelaufen ist?
Ja, also ich als Buch hat verschiedene Facetten gehabt. Es ist zuerst ein Roman gesehen, ein autofiktionaler. Und ich habe dann mit dem eigentlich Verlag gesucht und Verlag haben gefunden, es wäre besser als ein Sachbuch. Und sie haben noch ganz viele andere Rückmeldungen gehabt oder eben gar keine Rückmeldungen. Mhm. Und dann habe ich es umgeschrieben als Sachbuch, eher sachbuchmässig. Inzwischen ist es, würde ich sagen, eher ein Essay oder ein längerer Brief. Und es hat aber bis zum Schluss kein Verlag das Buch übernehmen.
Und das hat wahrscheinlich ganz viel mit dir als Person auch zu tun. Mhm. Wie am Anfang gesagt, die Zahlen von rassistischen Vorfällen in der Schule steigen, beziehungsweise werden häufiger gemeldet, weil wir auch sensibilisierter sind. Rassismus ist eine Realität. Aber wie immer möchte ich ganz vorne anfangen, was ist Rassismus?
Ja, das ist wahrscheinlich auch die schwierigste Frage, die es gibt. Also Rassismus ist eine gesellschaftliche Diskriminierungsform. Das heisst, sie passiert auf jeder Ebene von einer Gesellschaft. Es ist nicht nur individuell, das heisst, es ist nicht nur etwas, was du mir jetzt könntest sagen, sondern etwas, was auch im System verankert ist, was auch historisch verankert ist und etwas, was auch in Institutionen, wie zum Beispiel eben der Schule, vorkommt.
Wie man in der letzten Podcast-Folge von mir erfahren hat, lese ich nicht so gerne Bücher. Ich habe dies auch noch nicht ganz fertig gelesen, aber eine wichtige Botschaft in deinem Buch ist, um rassistisch zu handeln, braucht es keine böswillige Absicht. Oder wie du in der NZZ gesagt hast, man kann es gut meinen und trotzdem Rassismus reproduzieren. Kannst du ein paar Beispiele machen, was das für Aussagen könnte sein?
Ja, also eben, es sind zum Beispiel auf Aussagen konkretisiert, aber es gibt natürlich auch Sachen, die man macht, die rassistisch sein können oder die eben mit einem rassistischen System zu tun haben, wo man nicht mal direkt einen Einfluss zum Beispiel hat, wie zum Beispiel, wo wir unser Geld ablegen oder wohin wir unser Geld auch spenden. Aber dann zum Beispiel Aussagen wie, du siehst heute mal besonders schön aus oder deine Haare sehen sehr exotisch aus oder kann ich sie anlängen, die Haare, oder du musst sicher super gut können tanzen oder du kannst sicher sehr gut springen, also all diese Sachen kommen aus einem rassistischen Gedankengut, sind aber gut gemeint und sind aber eben trotzdem ein anderes Machen. Und Rassismus passiert immer dann, wenn ein sogenanntes Othering, also ein anderes Machen, passiert.
Also es sind Zuschreibungen, die man gewissen Leuten ja dann macht, wo man das Gefühl hat, eben die können das besonders gut oder macht sie besonders in dem Moment.
Genau, weil sie eben zum Beispiel nicht weiss sind. Also nicht einfach, weil man die Erfahrung hat, dass die Person besonders gut kann tanzen oder singen, sondern weil man das Gefühl hat, nicht weisse Personen können einfach besser tanzen und singen.
Gegen Rassismus zu sein und antirassistisch sein, das ist ein Unterschied, oder?
Genau, ja. Gegen Rassismus zu sein sind grundsätzlich sehr viele Menschen. Ich würde mal behaupten, die meisten Menschen, weil wir wissen, dass es eben eine Diskriminierungsform ist. Antirassistisch zu sein bedeutet aber aktiv, sich gegen Rassismus einzusetzen. Und das bedeutet halt eben, dass man etwas dagegen macht oder dafür macht, eigentlich für eine gerechtere Gesellschaft. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Man liest ja auch viel von Alltagsrassismus oder wo ich mich im Vorfeld damit befasst habe, mit institutionellem oder strukturellem Rassismus. Bei der Schule wäre es vor allem strukturellen, oder?
Ja, also es gibt auch dort keine klare wissenschaftliche Unterscheidung, weil die Schule ist ja zum Beispiel auch eine Institution, also das ganze Bildungswesen, das heisst, es ist auch institutioneller Rassismus. Es ist dorthin, es ist strukturell, weil es halt in der ganzen Struktur der Gesellschaft verankert ist. Und es kommt aber in der Schule auch Alltagsrassismus vor, eben wie zum Beispiel die Aussagen, die ich jetzt vorhin gemacht habe, das sind typische Alltagsrassismen.
Du bist selber in der Schule, logischerweise. Wie hast du deine Zeit erlebt?
Ich bin in der Schule vor jetzt doch einmal eine Zeit und in der Zentralschweiz. Das heisst, für mich ist die Schulzeit natürlich prägt von Rassismus. Aber ich habe selber nicht immer das Vokabular dazu gehabt, um es zu benennen oder um es als das auch erkennen. Aber jetzt vor allem auch rückblickend und auch, wenn man es ein bisschen genauer analysiert, eben was für Aussagen oder was für System, dann wird doch deutlich, dass Rassismus sehr, sehr viel vertreten gewesen ist, so wie heute eben leider auch.
Im Februar habe ich eine Podcast-Folge zum Thema Diversität mit der Anna Rosenwasser aufgenommen und dort haben wir davon geredet, wie wichtig Sprache ist und dass viele Menschen ein bisschen Respekt haben, etwas Falsches zu sagen oder die richtigen Wörter zu benutzen. Wie erlebst du das im Zusammenhang mit Rassismus?
Ja, also die Angst ist natürlich einerseits berechtigt, weil man ja eben nicht will, Rassismus reproduzieren oder vor allem auch, wenn man will, ein guter Mensch sein oder anderen Menschen das Gefühl geben, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Und Sprache ist aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das heisst, man hat einen grossen Hebel, um dort etwas zu verändern. Und grundsätzlich ist es nicht falsch oder problematisch, wenn man mal etwas Falsches sagt oder etwas sagt, was vielleicht diskriminierend ist, solange man Korrektur auch akzeptiert, solange man es auch annimmt, dass es eben problematisch war. Das Problem von denkt dort an, wo man sich weigert, einfach aus Prinzip etwas am Sprachgebrauch zu verändern.
Ich habe manchmal auch ein bisschen Mühe oder weiss nicht so recht, was okay ist. Also bei dem Begriff weiss, schwarz, dunkelhäutig, people of color. Wie verwendest du die Begriffe?
Ja, also auch dort, man hat auch Mühe, weil es gibt natürlich also es gibt zwar inzwischen Dudens oder nicht den Duden, aber es gibt Wörterbücher, die die klar definieren, aber das sind auch Begriffe, die sich immer wieder verändern. Also die Sprache wird sich auch weiter verändern und das ist auch in Ordnung. Wieso hat man sonst noch Mühe? Es sind viele Anglizismen, es sind viele englische Wörter, weil wir einfach in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum noch nicht so weit sind, dass wir andere Wörter hätten. Und wie verwende ich den Begriff? Also schwarz und weiss und people oder person of color sind absolut Begriffe, die man gut verwenden kann, die vor allem von der eigenen Gruppe verwendet worden sind oder ernannt worden sind. Das ist eigentlich immer das Hauptargument, also wie bezeichnen sich die Leute selber. Und dann das Wort dunkelhäutig hingegen ist problematisch aus rassismuskritischer Sicht, obwohl man das oft nicht weiss, weil das damit zu tun hat, dass man von einer Normhaut ausgeht und das Dunkelhäutige werden weit Abweichung davon.
Das ist sehr spannend, das habe ich mir noch nicht überlegt. Und tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, ich gebe es ehrlich zu, dass ich auch eher dunkelhäutig verwendet, weil ich es gefunden habe, so schwarz ist so, ja, so hart irgendwie, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das ist ja auch spannend, wieso denkt man, dass schwarz hart ist. Und schwarz, was auch wichtig ist, geht eigentlich nicht wirklich um die Hautfarbe. Auch bei People oder Person of Color, sondern mehr um gemeinsam gemachte Erfahrungen. Also wir benennen eher eine Position in der Gesellschaft als die effektive Hautfarbe.
Oft kommt ja auch ein Beispiel mit der Frage, woher bist du, beziehungsweise woher bist du denn ursprünglich? Was löst das bei dir aus?
Also was löst es bei mir aus im Moment, ist einfach so ein bisschen... Ich finde die Konversation gerade nicht mehr so spannend. Oder ich denke mir einfach, die Person hätte ich wahrscheinlich noch gar nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Es macht mich jetzt nicht in dem Sinn wütig. Aber es ist natürlich eine problematische Aussage und es ist auch die Aussage, die vielleicht am meisten umstritten ist, weil viele Leute sich wirklich weigern, weil sie denken, ich stelle die Frage ja aus reinem Interesse oder weil ich neugierig bin. Und das werde ich den Menschen auch nicht absprechen. Natürlich sind viele Menschen neugierig. Die Frage ist immer, wieso sind wir bei gewissen Menschen so neugierig und bei anderen Menschen nicht? Und wieso akzeptieren wir nicht die Antwort? Also eben, wenn ich zum Beispiel sage, ich komme aus Willisau und dann heisst es, nein, ich meine das andere, dann geht die Neugierde eben mehr darum, dass man sein eigenes Weltbild bestätigt, anstatt dass man sich wirklich für eine Person interessiert.
Ich habe es wirklich genau so erlebt. Ich war in einem Medienworkshop in einer Schule und die Praktikantin ist mitgekommen. Sie hat einen tibetischen Hintergrund. Und der Vijay und ich sind nicht gefragt worden, woher wir kommen. Sie ist gefragt worden von der Lehrperson, woher bist du? Sie hat gesagt, aus Bern, in einem schönen Berner Dialekt. Und dann hat die Lehrperson nochmal gefragt, wo sie ursprünglich herkommt. Und ich bin eben dran gestanden und es beschäftigt mich bis heute, weil ich habe nicht reagiert, aber ich habe gemerkt, es ist nicht okay. Und ich habe mit ihr auch darüber geredet. Und ja, weil ich es auch noch so hautnah miterlebt habe, was eben, wie du sagst, es ist nicht das Interesse gewesen, weil wir sind ja nicht gefragt worden, woher wir sind.
Genau, also es geht eigentlich wirklich nur darum, dass ich mein Weltbild wieder richten kann. Und dann kommt oft das Argument, ja, aber ich liebe es halt auch reisen und das Exotische. Aber das impliziert dann, dass die Menschen, die eben nicht weiss sind, nicht da können, einfach da geboren sein und von da sein. Und dass die vielleicht auch selber gar nicht in die Länder gereist sind, wo man glaubt, dass sie herkommen. Und das andere ist, was ich auch immer recht gut finde, zum Argumentieren in der Schweiz, ich interessiere mich auch immer sehr für die Löhne von Menschen. Aber es würde mir nie in den Sinn kommen, wie viel Verdienst zu fragen, aus erst. Und wenn die Person dann nicht das sagt, was ich erwarte, sagt, nein, ich meine so wirklich mit Abzügen und allem, wie viel verdienst du wirklich. Also es gibt halt einfach Sachen, auch wenn wir neugierig sind, ist es eine Grenzüberschreitung.
Was für eine Rolle spielt denn auch Geschichte, also zum Beispiel der Kolonialismus, in unserem heutigen Verständnis von Rassismus?
Ja, also Geschichte ist nicht zu ausblenden, wenn man von Rassismus redet. Wie bei allen eben gesellschaftlichen Diskriminierungsformen ist es sogar sehr, sehr wichtig, immer sich bewusst zu sein, es hat einen historischen Zusammenhang. Das kann man sich auch merken, wenn man sich nicht sicher ist, ist jetzt das rassistisch gewesen oder nicht. Kann nachschauen, wo kommt das vor in der Geschichte. Und darum spielt jetzt eben gerade der Kolonialismus spielt in Bezug auf Rassismus insofern eine sehr wichtige Rolle, dass der ganze Begriff oder das ganze Konzept von Rassismus im Kolonialismus extrem fest ausgearbeitet und implementiert wurde ist. Das heisst, wir können uns die Welt, so wie sie heute ist, gar nicht vorstellen, wenn es Kolonialismus nicht gegeben hätte, weil es gibt keinen Ort auf der Welt, der nicht davon betroffen gewesen wäre.
Und wie können Lehrpersonen und Eltern Kindern auch helfen, die historischen Zusammenhänge vielleicht besser zu verstehen?
In dem, dass man Geschichten erzählt. Also, dass man probiert zu erzählen, woher etwas kommt oder woher eine Problematik kommt. Zum Beispiel die Fasnacht ist immer ein Thema, wo man mit Kindern angeht. Wieso sind gewisse Kostüme problematisch? Dass man dort nicht nur eben sich darauf fokussiert, was ist mein Interesse oder meine Absicht, sondern was ist die historische Komponente? Also, was ist dort in der Geschichte passiert, wo ich vielleicht einfach auch nicht weiss.
Und meistens längt es ja nicht. Oder die gängige Form ist, dass man einfach sagt, das sagt man nicht oder das sollte man nicht so sagen, aber es fehlt eben den Kontext auf. Und warum?
Genau, so einfach das Erklären. Und dort scheuchen sich viele Leute auch davor, die Erklärungen dann zu benennen. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Weil das ist etwas, was eben auch sehr fest gemacht wurde in unserer Kultur. Also, dass man es eben nicht benennt, dass man eben nicht darüber redet, sondern einfach sagt, nein, über das reden wir nicht.
Das wird wahrscheinlich auch voraussetzen, dass sich Eltern oder eben auch Lehrpersonen mit Rassismus sich auseinandersetzen im Vorfeld, auch selber. Ja. Wie erlebst du das?
Ja, also es ist, ich muss sagen, ich erlebe es sehr positiv, jetzt eben auch mit dem Buch, bin ich eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, dass so viele Leute bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es eben nicht einfach ist, weil es ist nicht einfach. Also Rassismus ist nie ein schönes Thema, nie ein einfaches Thema. Und trotzdem, also gerade bei Lehrpersonen, gibt es leider immer noch sehr viel Abwehr. Also dass sie sich nicht wollen, damit auseinandersetzen, dass sie finden, wir haben noch ganz viele andere Sachen, was ja auch stimmt. Es gibt ganz viele andere Themen, die genauso wichtig sind. Aber es ist eben auch ein Muss. Also jedes Kind hat in der Schweiz Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zur Bildung und Rassismus gehört dort mit rein.
Auf den Unterricht und auf die Schule schauen wir in einem späteren Teil noch genauer rein, was ja sehr spannend ist, weil es ja nicht einmal im Lehrplan ist, aber das sage ich dann noch. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Vieles fängt ja schon ganz früh, also bei der Erziehung an, was die Erziehungsberechtigten oder ja auch die nahestehenden Menschen als Vorbilder für eine Meinung haben, wie sie sich verhalten und welche Sprache sie nutzen. Wie können Eltern daheim eine antirassistische Erziehung fördern?
Auf jeden Fall, wie jeder sonstige Situation auch, einfach sich selber sehr fest damit auseinandersetzen. Oder sehr fest. Ich glaube, es würde schon mal helfen, wenn alle wieder das Grundbuch lesen. Es gibt inzwischen ganz viele Podcasts oder Hörbücher, wo man kann zum Teil auch kostenlos sich anhören. Also wirklich einfach ein Grundverständnis davor haben, was Rassismus überhaupt ist. Und dann halt schauen, dass Diversität überall vorkommt. Also sei es im Kinderzimmer, sei es bei den Kinderbüchern. Einfach die Aufmerksamkeit trainieren und mit den Kindern direkt besprechen.
Und wie können Eltern mit ihren Kindern über Rassismus reden, auch wenn sie vielleicht selber unsicher sind oder sogar betroffen sind?
Also wenn sie unsicher sind, das kann man ja auch sein, wenn man direkt betroffen ist, weil viele Leute haben sich auch selber nicht so fest damit auseinandergesetzt über ihre eigene Betroffenheit hinaus, dann ist es auch absolut okay, das mit den Kindern so zu besprechen. Also auch zu sagen, ich bin selber unsicher oder ich weiss nicht so genau, aber da könnten wir gemeinsam mal noch schauen oder ich tue mich informieren und dann können wir darüber reden. Also auch dort probieren, auch das Gespür von den Kindern wahrzunehmen, weil Kinder sind ja oft ganz spontan. Und sagen, was sie denken und das vielleicht auch aufnehmen. Also nicht das Gefühl haben, man muss alles perfekt wissen und gelernt haben, bevor man mit Kindern darüber reden kann.
Du hast gerade gesagt, Kinder sind da sehr wie soll ich sagen, sie sagen, was sie denken oder Sachen, die sie vielleicht auch aufgegriffen haben. Manchmal wissen sie nämlich gar nicht, was das denn genau bedeutet. Sie lernen einfach, es löst etwas in dieser Person aus. Wie kann man reagieren, wenn ein Kind jetzt eine rassistische Aussage macht?
Sicher darauf aufmerksam machen, dass es rassistisch war und dann eben ganz wichtig erklären, warum. Und das kann man sehr gut mit Geschichten machen, um probieren zu erklären, wieso ist es so gewesen. Und also je nach Alter und natürlich je nach Sozialisierung der Kinder, aber meistens wollen die Kinder ja auf der Anführungs- und Schlusszeichen guten Seite sein. Mhm. Und dann probieren sie auch dort ins Boot zu holen. Also zum erklären, schau, das passiert wegen dem und dem oder das sagst du wegen dem und dem. Und da darf man den Kindern aber eigentlich auch mehr zutrauen, als man es oft macht.
Ja, und ich glaube, sie sind ja eigentlich auch sehr empfänglich für das, genau, auch, zum Lernen und es besser zu verstehen.
Ja.
Was ist, wenn man selber Diskriminierung erlebt?
Es ist natürlich schwierig. Also ich würde nicht sagen, man muss in jedem Fall problematisieren oder benennen. Weil je nachdem, in welcher Situation das man ist, also je nachdem, in welcher hierarchischen Position man sich befindet, kann es sehr, sehr schwierig sein. Gerade jetzt an der Schule zum Beispiel. Also SchülerInnen haben meistens weniger zu sagen als die Lehrpersonen. Mhm. Und es kann auch leider einen Einfluss haben auf ihre Leistungsbewertung, auch wenn man das oft abstreitet. Aber es ist leider tatsächlich so. Das heisst, wenn man selber Diskriminierung erlebt, in irgendeiner Form. Am besten Verbündete suchen, also Leute suchen, wo man weiss, man kann damit reden. Mhm. Am besten probieren, darüber zu reden. Aber ich sage, man muss nicht immer darüber reden. Weil ganz viele Leute, die zum Beispiel Rassismus erleben, wollen nicht immer Rassismus thematisieren, weil es einfach schmerzhaft und mühsam ist und oft vielleicht auch nicht direkt etwas daran verändert wird.
Gibt es gute Bücher oder Filme, die du kannst empfehlen für Kinder, die geeignet sind, um mehr über Vielfalt oder Rassismus zu lernen?
Ja, also es gibt die Vorbilderbücher. Das ist eine Instagram-Seite mit ganz vielen Kinderbüchern, wo jetzt nicht nur auf Rassismus konzentriert sind, aber wo eben so mit einem diversitätskritischen Blick angeschaut worden sind, wie viel versteckt sich ja einfach auch in diesen Büchern. Mhm. Dann gibt es das Buch «Gib mir mal die Hautfarbe», wo auch auf Kinderlevel erklärt. Es gibt viele Filme oder Serien, die anfangen, eben Rassismus kritisch einfach zu sein, ohne dass es thematisiert wird. Und ich glaube, das ist auch vor allem wichtig. Also, dass man nicht unbedingt etwas über Rassismus hat, sondern einfach, dass sie rassismuskritisch gestaltet worden sind.
Mhm. Ja, und wie ich es noch erlebt habe, als ich noch Schule gegeben habe, es gibt ja wirklich immer mehr Bilderbücher auch, wo eben die Vielfalt auch aufzeigt, wo man auf Grafik oder auf die Illustration schaut, dass es eben nicht nur die Weißen drin sind. Im Vorfeld habe ich auch Kinder gefragt, ob sie wissen, was Rassismus bedeutet und ob sie schon etwas darüber wissen.
Rassismus ist halt, wenn man andere Leute dort beleidigt, die halt eine andere Hautfarbe hat, was eigentlich nicht korrekt ist.
Rassismus bedeutet, dass man jemanden auch beleidigt, von wo er herkommt, welche Hautfarbe er hat.
Mit Rassismus beleidigt man andere Menschen, egal ob jetzt weiss oder braun, schwarzfarbig.
Ich habe es auch schon gehört, aber ich weiss nicht ganz, was es ist.
Wenn man andere auf Hautfarbe beleidigt.
Das ist so, wenn man jemanden auf Religion oder halt auch Brüche oder Hautfarbe halt auch so beleidigt.
Das ist wie wenn du die Dunkelhäutigen benachteiligst, sie wie Sklaven behandelst, so wie auch früher das die Amerikaner mit Afrika gemacht haben. Und ich finde es nicht okay.
Rassismus bedeutet, wenn man Beispiel beleidigt, Beispiel wie die Schwarzen. Es gibt sehr viele Weißen, die die Schwarzen beleidigt.
Also in der Schule haben wir halt so gelernt, dass so Sachen wie zum Beispiel Eskimo oder Indianer auch rassistische Wörter, Beleidigungen sind.
Wenn man nicht alle gleich behandelt und so aneinander auslacht und zum Beispiel, wenn es Unterschiede gibt von Menschen, dass man die anders behandelt.
In meiner Meinung halt, wenn jemand weiss, sozusagen, ja, die dunkler sind, dürfen halt etwas nicht mitbestimmen, weil es ist halt nicht so lange her, aber halt vorher und immer sind die dunkler eher so wie Diener gewesen für die Weisen und haben immer die ganze Arbeit gemacht.
Viele Kinder haben den Begriff schon gehört. Wir haben ja das, was du angesprochen hast, wegen der Fastnacht, Indianer und Eskimo, die Begrifflichkeiten sind auch gekommen. Was ja schon mal heisst, man hat es in der Schule besprochen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Viel ist natürlich die Hautfarbe gekommen. Du bist selber viel an Schulen. Wie viel Wissen darüber bringen Kinder mit?
Es kommt ein bisschen darauf an, an welcher Schule ich bin. Und da spürt man schon ein bisschen, also dort, wo die Klassen diverser sind, dort ist viel mehr Wissen rum als bei undiversen Klassen, weil halt mehr Erfahrung selber auch rum ist. Und dann kommt es auch ein bisschen aufs Alter drauf an. Es gibt ganz, ganz viele Kinder, die sich sehr stark über Social Media informieren. Mhm. Und die das relativ genau eigentlich wissen, was Rassismus ist. Also ich bin eigentlich immer eher positiv überrascht, wie viel Wissen um Rassismus herum ist. Mhm. Und es wäre jetzt auch noch spannend, einen Vergleich zu machen mit erwachsenen Personen. Also was würden erwachsene Personen antworten auf die Frage, die ja auch wirklich nicht einfach zu beantworten ist.
Was hast du jetzt gedacht, wo du Kind gehört hast? Was ist dir durch den Kopf?
Also einerseits ist mir durch den Kopf, dass oft das anders, also die anderen wird genannt. Mhm. Was schon sehr spannend ist, weil man davon ausgeht, dass es eben etwas ist, was man gegenüber von anderen Menschen macht oder Andersartigkeit eigentlich betont. Mhm. Dann das andere, was auch vorkommt, ist das Gleichbehandeln, was auch spannend ist, weil es geht nicht unbedingt nur ums Gleichbehandeln. Natürlich jetzt in Schulklassen und bei Kindern schon, aber es geht eben auch darum, dass nicht alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben in der Gesellschaft und darum eben auch nicht genau gleich behandeln werden könnte. Und natürlich die Hautfarbe, die sehr oft angesprochen wird. Auch dort ist so ein bisschen ein Verständnis, dass es nur ums Äußerliche, also nur ums Physische geht, was nicht immer der Fall ist. Es ist ja nicht immer die Hautfarbe. Mhm. Oder besser gesagt, ich habe ja gesagt, schwarz. Dort geht es nicht um die Hautfarbe. Bei Weiss geht es auch nicht in erster Linie um die Hautfarbe, sondern um eine Position. Aber das ist natürlich, sind so, wie es Kinder sagen, aber wie es eben Erwachsene auch denken. Und das Letzte, was sehr viel vorkommt, ist das Beleidigen. Ich glaube, sie haben gesagt, beleidigen. Was dann halt individuell ist von Person zu Person, was natürlich kein Rassismus sein kann, aber der ganze eben systemische Aspekt ist dort nicht mit drin.
Im nächsten Teil möchte ich jetzt auf so Situationen in der Schule eingehen. Wie gesagt, du gehst selber an Schule, gibst Coachings und auch Workshops. Gehst du immer in Klasse oder gibt es auch Workshops nur für Lehrpersonen, also für ein ganzes Team?
Es gibt auch Workshops nur für Lehrpersonen.
Und wie ist so ein Workshop aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
Interessanterweise sind meine Workshops immer recht ähnlich aufgebaut. Also ob ich jetzt mit ProfessorInnen von der Uni zusammen bin oder mit Lehrpersonen oder mit Kindern und auch dort mit Primarstufen oder Sekundarstufen 2. Also es ist immer recht ähnlich aufgebaut, einfach natürlich aufs Publikum ein bisschen anpasst. Aber es geht immer darum, dass man selber versteht, dass man Teil ist von dieser Bubble, von dieser Seifenblase, die glaubt, dass man selber Rassismus nicht reproduziert und es aber eben trotzdem macht. Also das ist wie die Ausgangslage. Und dann geht es ganz stark um Analyse von Bildern oder Situationen oder Texten, um zu verstehen, wo versteckt sich da der Rassismus. Also weniger darum, wir müssen einfach respektvoll sein und kein Vorurteil haben, sondern mehr darum, wie kann ich selber erkennen.
Die eigene Erkenntnis, du hast in einem Podcast gesagt, den ich gehört habe im Vorfeld, dass du dann eben Bücher mit ihnen anschaust, dass sie eigentlich wie selber erkennen, da fehlt noch etwas oder da wird etwas nicht abgebildet, wo aber die Realität definitiv da ist.
Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt, also Rassismus ist ja nicht nur das, was rum ist oder was schlecht rum ist, sondern auch das, was eben nicht gezeigt wird.
In deinem Buch gibt es ein Kapitel in der Schule. Dort schilderst du eine Situation im Teamzimmer von einer Schule. Eine Lehrperson sagt, dass sie nicht Zeit hat, zu jedem Thema jemanden einzuladen. Du hast das auch schon vorher gesagt. Eingeladen bist du von einer anderen Lehrperson gewesen. Der ist die Situation fast ein bisschen unangenehm gewesen. Wie viel Offenheit erlebst du von Lehrpersonen, wenn du jetzt persönlich dort bist?
Also es ist eigentlich recht oft so, wie es im Buch beschrieben ist. Also es ist immer ein, zwei, vielleicht drei Personen, die sich dafür interessieren und der Rest, der es eher unnötig oder übertrieben findet. Und das merkt man dann eben in diesen Teamzimmern. Also es wird sehr schnell, merke ich, wer ist jetzt bereit fürs Thema und wer ist es nicht.
Was sind so typische Herausforderungen, die sich Lehrpersonen in diesem Bereich müssen oder müssten stellen?
Ich glaube, die typische Herausforderung ist, sein eigenes Handeln und Denken in Frage zu stellen. Und gerade der Beruf Lehrperson ist ein Beruf in vielen sozialen Berufen, wo man das Gefühl hat, man hat ja schon den Beruf gewählt, weil man gerne mit Menschen ist und weil man etwas Gutes machen will. Und darum ist man wie unantastbar, was das anbelangt. Und also dort geht es halt wirklich darum, dass man die eigene Sprache hinterfragt, dass man die eigenen Lehrmaterialien bereit ist anzuschauen, die eigenen Denkmuster hinterfragt. Und das ist sehr, sehr schwierig für Menschen.
Auf Insta hast du ja eine Liste rausgegeben mit 8 Punkten, die man als Lehrperson könnte beachten oder wo man könnte anschauen könnte, dass man es vielleicht besser machen kann. Und der erste Punkt ist das, was du angesprochen hast, sind die Fragen von der eigenen Position. Also von dem geht alles aus, dass man eigentlich bei sich anfängt.
Genau, von dem geht eigentlich immer alles aus. Und gerade in Bezug auf Rassismus ist das auch der absolut schwierigste Punkt. Weil die meisten Leute, die mich einladen, wollen, dass ich ihnen helfe, wie sie es anderen können beibringen können. Und ich sage immer, ja, ich würde am liebsten bei euch bleiben, dass wir möglichst fest lehrt, wo reproduziere ich Rassismus.
Die Liste findet man nicht nur auf Insta, sondern auch auf deiner Homepage. Willst du noch schnell etwas dazu sagen, was die alles beinhaltet?
Ja, also es sind mehrere Punkte, es sind relativ wenige Punkte, wo eben vor allem darum geht, dass man sich mit sich auseinandersetzt, aber dann auch mit den Lehrmaterialien, die man hat, dass man aber auch probiert zu verstehen, dass es eben historisch verknüpft ist, dass man zum Beispiel keine Erklärung verlangt von Betroffenen. Also sehr oft passiert das auch im Klassenzimmer, dass man zum Beispiel ein Lied, ein afrikanisches Lied singt und nachher auf eine schwarze Person zeigt und fragt, ob sie es übersetzen kann. Also all diese Punkte sind eigentlich wirklich sehr grundsätzliche Punkte und einfach verständliche Punkte, was man machen kann, um zumindest ein bisschen in eine antirassistische Haltung zu kommen.
Du hast jetzt gerade gesagt, der Workshop mit der Klasse sieht etwa gleich aus. Kannst du gleich noch schnell sagen, wenn man jetzt dich einladen oder eine Expertin oder einen Experten im Bereich, braucht es Vorbereitung oder wie würde das ablaufen, wenn du kommst?
Die ExpertInnen machen das alle sehr unterschiedlich, aber bei mir ist es so, dass ich nie nach Vorbereitung frage, auch bei Erwachsenen nicht, weil ich sie wirklich probiere, genau dort abzuholen, wo sie sind und weil viele Leute einfach keine Zeit haben oder es nicht machen, sich vorzubereiten. Und bei der Klasse ist es auch so. Also was ein bisschen schade ist, ich werde oft erst eingeladen, wenn wirklich ein rassistischer Vorfall passiert ist, der offensichtlich rassistisch ist. Und sonst geht es wirklich auch viel darum, dass man über Privilegien diskutiert und dass man den Gespenstern zulässt. Und nur schon, wenn man darüber redet, welche Privilegien dass die Kinder haben, ohne dass ich sage, das ist jetzt ein Privileg, das du hast, sondern dass sie von sich aus probieren herauszufinden, was ist es, was ich habe, dann kommen sie mit ganz vielen Geschichten auch hinterführen, wo sie einander dann auch anders kennenlernen. Also, und ich probiere meine Workshops immer so zu führen, dass sie auch geleitet sind von den Leuten, mit denen ich den Workshop mache. Also je nachdem, worüber die Klasse unbedingt diskutieren will, dann müssen wir auch über das diskutieren.
Also bist du sehr offen, was den Inhalt betrifft.
Ja.
Ob bei der Anna zum Thema Diversität oder bei der Franziska zum Thema neue Autorität viel raten zu einer gemeinsamen Haltung und dass man als Schule, als Team über die Themen redet. Wie können Schulen aus deiner Sicht eine Kultur von Diversität und Inklusion fördern?
Ja, da gibt's natürlich ganz viele Ansätze, aber etwas ist auf jeden Fall die Weiterbildung von der Lehrpersonen selber. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, weil, wie gesagt, Kinder kommen sehr schnell mit, aber wenn bei den Lehrpersonen das Verständnis absolut nicht rum ist, dann passiert es auch nicht. Und es ist auch zum Teil aber auch recht frustrierend. Ich habe vorhin gesagt, bei Klassen mit höherer Diversität ist Wissen bei den Schülerinnen sehr fest rum, bei den Lehrpersonen aber nicht unbedingt mehr wegen dem. Und sie haben dann eher das Gefühl, ich arbeite ja schon an einer Schule, wo das sagen sie dann oft auch, wo eigentlich gar keine SchweizerInnen mehr da rum sind. Also dort ist eigentlich die Abwehrhaltung zum Teil noch grösser.
Und eben, wie du vielleicht vorher auch gesagt hast, nicht erst, wenn es einen Vorfall gibt oder ein Problem, sondern eigentlich schon präventiv, schon vorher.
Genau, unbedingt schon präventiv, ja.
Welche Massnahmen können ergriffen werden, um Rassismus im Schulalltag zu bekämpfen? Das ist vielleicht ein bisschen eine grosse Frage.
Aber ja, das ist eine sehr grosse Frage. Welche Massnahmen? Ja, also was man natürlich machen kann, ist, dass man Geschichten liest in gewissen Fächern, dass man probiert, Lehrmaterialien wirklich zu hinterfragen, bevor man sie benutzt. Und das sind nicht nur Geschichtsbücher, sondern wirklich alle Bücher. Dass man Zeit hat, um reden mit den SchülerInnen über Sachen auch. Und dass man gerade im Lehrpersonenzimmer, dass man diskutiert zusammen. Also, dass man merkt, die anderen Lehrpersonen sehen das nicht gleich, dass man dort halt ja nicht silent bleibt, dass nicht ruhig bleibt.
Ich möchte dir nochmal Kinder abspielen und ich habe sie das mal gefragt, ob sie Rassismus schon selber erlebt haben oder mitbekommen haben. Und ja, ich bin sehr erstaunt gewesen. Du wirst jetzt dann gerade hören, es sind teilweise schon sehr harte Aussagen.
Ich habe jetzt noch nie irgendwo Rassismus beobachtet oder auch irgendwie mitbekommen.
Also bei mir habe ich es jetzt nicht erlebt, aber ich habe es mal bei meiner Kollegin erlebt und das war nicht so cool gewesen.
Ich finde es unerklärlich, wenn man so Sachen sagt, weil es bedeutet ja nicht, dass man anders ist, wenn man eine andere Hautfarbe hat.
Ich finde, Beleidigen allgemein ist nicht schön, aber wenn man auf die Herkunft oder jemanden beleidigt, der eine andere Hautfarbe hat, ist das noch viel schlimmer und egal, ob jemand aus einem anderen Land kommt oder eine andere Hautfarbe hat, müsste auch befreundet sein.
Man sagt viel, zum Beispiel über die Haut, also böse Sachen sagt man viel.
Ja, ich habe es auch schon gehört, wie jemandem das N-Wort gesagt hat.
Ich weiss nicht, warum er so etwas macht. Also es hat ja eigentlich gar keinen Grund dafür. Jeder ist so, wie er ist und jeder ist gut, so wie er ist.
Also es ist so, ein paar sagen das N-Wort und nachher sagen sie, ich sage es ja nicht zu dir, es ist zu einer anderen Person. Also so, es ist ja nicht gegen dich, ich habe es ja nicht zu dir gesagt.
Ich selber habe es auch noch nie erlebt, aber halt dafür eine Kollegin von mir, die halt auch braun ist. Es war halt so, dass sie in der Schule mal so von anderen Mädchen gemobbt wurde, dass sie braun ist und dass sie anscheinend unpflegt ist und so.
Ja, ich habe schon Rassismus gehabt.
eine Person hat mir gesagt, ja, du bist eine Affe, so gemacht. Und er hat mir auch gesagt, du bist eine scheisse Schwarze.
Ja, mir fehlen fast dort gerade die letzte Aussage, die geht tief. Die Unterschiede sind doch relativ gross. Ich denke, alle haben schon Rassismus erlebt oder mitbekommen, aber noch nicht gewusst, dass es das vielleicht ist. Oder wie siehst du das?
Ja, also auf jeden Fall haben alle Menschen schon Rassismus mitbekommen. Es geht wirklich einfach darum, erkennt man, wenn er passiert oder nicht. Und wieso jetzt auch das letzte Beispiel, wieso das auch so berührt ist, weil es für alle offensichtlich ist, dass es Rassismus ist. Aber es gibt natürlich ganz viele Sachen, die gerade im Schulalltag passieren, die nicht offensichtlich als das erkennbar sind für viele.
Das mit dem Umfleck zum Beispiel, das geht ja schon ein bisschen in eine Richtung, wo vielleicht nicht auf den ersten Blick gerade so deklariert wird.
Es kommt jetzt natürlich darauf an, von welchen Personen das man redet, aber so wie es jetzt genannt wurde, ist das eben etwas, wo man sich fragen kann, gibt es da einen historischen Zusammenhang? Und da gibt es auf jeden Fall, also als Beispiel zum tierisch machen, also mit dem Affe vergleichen und dann eben unzivilisiert, ungepflegt sein, ist sehr typisch für Rassismus.
Ein Bub hat ja noch gesagt, dass er diskriminiert wurde, ist wegen seiner Nationalität. Und ich habe mir im Vorfeld das schon überlegt, wenn ja jetzt zum Beispiel, auch wenn es religiös ist, also jetzt bei jüdischen Personen, wo dann reden wir ja von Antisemitismus. Mhm. Das sind ja alles Arten von Diskriminierung. Was ist es oder was braucht es, dass es dann Rassismus ist, dass es nicht, ja, also die Kombination.
Mhm. Also Rassismus geht eigentlich davon aus, dass es eine Gruppe gibt, die vorherrschend ist. Mhm. Und das ist jetzt gerade, vor allem bei Kolonialrassismus, sind das weisse zentraleuropäische Menschen gewesen mit christlichem Glauben. Mhm. Und jegliche Abweichung davon ist quasi kulturalisiert worden oder als schlechter dargestellt worden. Das heisst, man kann nicht sagen, es geht einfach grundsätzlich um Religionen per se, sondern um spezifische Religionen zum Beispiel. Also wir haben verschiedene religiöse Zugehörigkeiten, die als Rassismus gelten, weil sie dann eben wieder in allen Facetten vorkommen von der Gesellschaft. Mhm. Also weil es historisch eine Verankerung gibt. Antisemitismus ist zum Beispiel eine Form von Rassismus, die sich nochmal ganz spezifisch zeigt und historisch auch ein bisschen anders gewachsen ist als jetzt zum Beispiel rein antischwarzer Rassismus. Wobei es auch wichtig ist zu verstehen, dass die Formen von Rassismus und Formen von Diskriminierung sich immer auch überschneiden können. Mhm. Wenn wir jetzt aber nur von Nationalität reden, dann ist es Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Was dort auch wichtig ist, ist, dass es nicht einfach per se, also dass es nicht darum geht, welche Form ist schlimmer. Mhm. Also für ein Individuum kann sich Fremdenfeindlichkeit als sehr, sehr schlimm darstellen oder kann sehr brutal werden. Aber es ist nicht Rassismus, weil es nicht eben jeder Ebene der Gesellschaft vorkommt.
Danke für die Ausführung. Es ist, ja, mir gehört all die Begriffe und mir hat dann das Gefühl, mir weiss, was es bedeutet, aber ich bin froh, dass du das jetzt noch so gut erklärt hast. Im letzten Teil möchte ich noch mit dir auf den Unterricht eingehen und auf konkrete Situationen. Aus deinem Buch habe ich erfahren, dass das Wort Rassismus nicht einmal im Lehrplan 21 vorkommt. Und ich habe das fast nicht können glauben, aber es ist richtig. Also ich bin wirklich noch mal nachschauen, nicht, weil ich dir nicht glaubt, aber ich habe es wirklich fast nicht können glauben. Mhm. Es ist wirklich so. Hast du auf das reagiert? Er ist ja jetzt ein 10 Jahre draussen, der Lehrplan 21. Also hast du auf das reagiert und dich bei der EDEKA gemeldet?
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, nein. Ich habe mich nicht gemeldet. Es ist aber auch schon länger, also es ist nicht etwas, was ich herausgefunden habe. Es ist etwas, was schon länger auch bekannt ist. Und ich muss aber auch sagen, ich habe auch ehrlich gesagt noch fast keinen Rassismusvorfall gemeldet bei der Stelle für Rassismusbekämpfung. Was natürlich nicht gut ist. Also ich ermutige eigentlich Leute, unbedingt die Sachen zu melden. Mhm. Aber es zeigt eben auch, es ist so fest verankert, es ist in unseren selbstverständlichsten Dokumenten, kommt es nicht vor oder wird es nicht als Problem benannt, dass man eben ständig, also wir können alle 10 Minuten etwas melden.
Mhm. Das Problem ist ja, dass es auch bei mir, also klar, ich bin jetzt 10 Jahre aus der PH, aber bei mir an der PH ist das gar kein Thema gewesen. Mhm. Und weil sie auch nicht im Lehrplan ist, es ist somit ganz fest abhängig von der Lehrperson, wie sie zu dem Thema steht, wie sie es empfindet. Du hast das ja vorher schon ein bisschen angesprochen, auch deine Empfindung im Teamzimmer. Also es braucht Bereitschaft, das Thema überhaupt anzuschauen.
Genau, und das ist das Problem. Also es braucht eine individuelle Bereitschaft von der Lehrperson, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und das ist halt leider nicht überall der Fall. Mhm. Es ist so, dass an gewissen PHs, auch dort spielt es eine Rolle, welche Lehrpersonen das man hat. Also auch dort gibt es Leute, die inzwischen mehr unterrichten oder mehr überhaupt als etwas Wichtiges wahrnehmen. Aber es ist immer noch kein fester Bestandteil. Und es ist immer noch so, dass man sehr gut durchkommt, ohne sich mit Rassismus zu beschäftigen.
Mhm. Wie würdest du das Thema im Lehrplan einbauen und welche Kompetenzen würdest du dir wünschen?
Wenn ich es konkret einbauen würde, müsste ich jetzt den Lehrplan noch mal genauer studieren. Aber ich würde auf jeden Fall Kompetenzen wünschen. Also ich würde es auf jeden Fall fest in die Ausbildung zu Lehrpersonen einbauen.
Mhm.
Also die Kompetenz, Grundkompetenz muss sein, dass Lehrpersonen erkennen, was Rassismus überhaupt ist. Und dann auch lernen, eben Materialien können zu analysieren auf Rassismus, Situationen können zu analysieren auf Rassismus, sodass auch die SchülerInnen sich genug sicher fühlen, um das können benennen. Weil oftmals ist es so, dass wenn SchülerInnen es benennen bei der Lehrperson, dass sie nicht ernst genommen werden oder dass auf etwas anderes geschoben wird. Also ich würde mir wünschen, dass es Teil ist von der Grundausbildung und im Lehrplan. Es müsste definitiv auch Teil sein. Es müsste das Thema sein, das man behandelt mit SchülerInnen im Verlauf der Schullaufbahn.
Zum Schluss möchte ich noch auf Situationen eingehen, die in der Schule passieren können. Wir haben gehört von schwarzen Schülerinnen und Schülern, die im Geräteraum eingesperrt worden sind. Das N-Wort hat man auch von den Kindern gehört und was eben auch der Bub gesagt hat. Was sind typische Vorfälle, die in der Schule vorkommen, die du viel hörst?
Also die meisten Vorfälle, die man hört, ist, dass bei den Übertrittsverfahren das Kind nicht so eingestuft werden, wie sie eigentlich wären, gemäss Noten.
Mhm.
Und das kommt dann von der Lehrperson aus, weil dort oft noch Lehrpersonen mitentscheiden.
Mhm.
Und es ist oft nicht böswillig, das passiert einfach so, in Anführungs- und Schlusszeichen. Denn natürlich ist das N-Wort ist immer eine grosse Diskussion. Es sind auch Zahlen, zeigen aber vor allem antimuslimischen und antischwarzen Rassismus, der immer noch stark verbreitet ist, wenn es jetzt wirklich um Beschimpfungen geht. Aber gerade jetzt an der Schule ist eben die ganz strukturelle Ebene sehr, sehr wichtig zum Verstehen.
Was sollen Lehrpersonen und Eltern machen, wenn sie rassistische Vorfälle in der Schule oder auch im Freundeskreis bemerken? Du hast schon gesagt, logischerweise darüber zu reden, tiefgehender darüber zu reden, aber würdest du noch andere Sachen empfehlen?
Also ich würde empfehlen, dass wenn es an einer Schule vorkommt, also oder eben schon vorne eben Weiterbildungen zu organisieren, meistens ist irgendwo ein Budget rum, wo man kann für das verwenden, dann unbedingt Weiterbildungen für Lehrpersonen. Also ich beharre ein bisschen auf diesen Punkt, aber es ist wirklich fast der grösste Knackpunkt. Und eben mit den Kindern einfach das thematisieren, auch wenn man sich nicht immer ganz sicher ist, ob man selber richtig verstanden hat. Weil viele Lehrpersonen haben Angst vor dem. Aber zumindest mit den Kindern darüber reden, diskutieren, es probieren zu thematisieren, das wäre sehr, sehr wichtig. Und was eben zum Beispiel etwas, was an der Schule auch viel vorkommt, ist, dass gewisse Sprache oder gewisse Mehrsprachigkeit als schlecht angeschaut wird, dort, wo andere Mehrsprachigkeit, also wenn jemand zum Beispiel Deutsch und Englisch sehr gut redet, wird das sehr positiv angeschaut.
Mhm.
Hingegen andere Sprachen werden als etwas Negatives angeschaut, also dass man probiert, das auch in ein positiveres Licht zu rücken, also das als etwas Schönes zu thematisieren.
Und wenn man ja so Angst hat, lohnt es sich, sie eben auch jemanden einzuladen. Das ist auch schon in der Podcast-Folge mit Anna Rosenwasser so gewesen, dass man, wenn man selber vielleicht, ja, Hemmungen hat oder vielleicht auch nicht zu wissen darüber oder einfach grundsätzlich Angst darüber zu reden oder eben auch Fehler zu machen, dass man eben Expertinnen und Experten einladen, die das ja dann auch übernehmen können.
Genau.
Gibt es noch Projekte oder Beratungsstellen, wo Eltern und Lehrpersonen unterstützen in diesem Bereich?
Es gibt leider noch relativ wenig, aber es gibt natürlich, also es gibt auch das Buch No to Racism, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, wo ganz viele Basisdokumente oder Basistexte auch drin hat, um ein bisschen Verständnis zu bekommen. Dann gibt es das Buch Exit Racism, das ich auch allen ganz fest empfehlen kann. Dann gibt es natürlich die Stelle für Rassismusbekämpfung, wo man sich mit Fällen melden kann.
Mhm.
Es gibt verschiedene Netzwerke, die jetzt niemand nicht nennen, aber es gibt verschiedene Netzwerke, die ja, Workshops geben, wo sich Mühe geben. Und man kann da ein bisschen suchen. Es gibt leider noch nicht ganz so viel, aber man kann sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Und je mehr, dass die Hilfe auch geholt wird, desto mehr können auch Menschen ausgebildet werden, die das machen.
Mhm. Vielleicht noch zum Schluss, wie geht man mit Widerstand oder ablehnender Haltung im Kollegium oder im Elternkreis um?
Ja, also bei den Eltern haben wir leider ein bisschen weniger Einfluss.
Mhm.
Ich glaube, im Kollegenkreis wäre es einfach wichtig, dass die Vorgesetzten halt auch eine klare Haltung haben. Und dass man ja sich verbündet auch mit Leuten, also ich sage jetzt nicht das kriegsmässig, aber dass man sich verbündet und halt auch einfach nochmal darauf hinweist, dass es gesetzlich ein Muss ist, dass eine Schule diskriminierungsfrei ist.
Mhm.
Und dass es nicht einfach Meinungssache ist. Im privaten Haushalt ist es ein bisschen etwas anderes. Dort würde ich aber sagen, was auch wichtig ist, viele Kinder oder viele Eltern von betroffenen Kindern mögen nicht mehr immer Rassismus benennen. Das heisst, wenn man ein Kind hat, das nicht direkt betroffen ist, dass man probiert, trotzdem sich zu engagieren, auch wenn es nicht in erster Linie ums eigene Kind geht. Also das ist etwas vom Schönsten, wenn sich Leute Mühe geben, engagieren, wenn sie selber nicht direkt betroffen sind.
Wie gesagt, du bist auch Podcasterin. Wer noch mehr von dir möchte hören, kann das über deinen eigenen Podcast einfach leben. An alle, die zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest, eine kurze Rezension schreibst oder weiterempfehlst. Wie du vielleicht weißt, produziere ich den Podcast allein in meiner Freizeit und er ist und bleibt werbefrei. Falls du mich möchtest unterstützen, sei das mit einem Beitrag für einen Reis zu einer Fachperson, für meine Arbeit oder für einen Kaffee zwischendurch, dann kannst du mir gerne etwas per Twint überweisen. Den Direktlink findest du in den Shownotes. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Anja, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Das ist auch eine riesige Frage. Aber mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass man mehr auf Kinder eingeht. Und Kinder haben ganz viel Wissen. Ganz viel, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber natürliches Wissen und vor allem viel Bereitschaft, Wissen zu erlangen. Und dass man das mehr ins Zentrum stellt. Und dort gehört Rassismus dazu.
Danke für das spannende Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Oder fürs Kommen.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Gamen mit dem Daniel Betschart kommt am letzten Montag im Juni. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.